Ein herzliches Willkommen zum Burak New Business Advice Podcast, dem Podcast rund um das Thema Neukundengeschäft und Agenturpositionierung. Willkommen zu diesem Podcast und in der heutigen Ausgabe möchte ich gerne auf die Bundestagswahl vom vergangenen Sonntag zurückblicken und auch über die Folgen für die Kommunikationsbranche sprechen. Dazu bin ich gleich mit mehreren Leuten verabredet. Und zwar spreche ich im ersten Interview mit Andreas Bach von Fluent. Dann folgt Armin Reins von Reins Klassen. Als dritter im Bunde ist Bela Ander bei uns. Dann folgt ein Gespräch mit Axel Waller-Rabenstein. Und zum Schluss sagt uns Andreas Geier noch seinen Kommentar zur Wahl. Viel Spaß bei dieser Ausgabe. Jetzt bin ich mit Andreas Bahr verbunden, der bei Fluent in Hamburg im Vorstand ist. Hallo, Herr Bahr.
Herr Bahr.
Herr Bahr, wenn Sie mal so ein Resümee der Wahlen ziehen sollten von, wir haben jetzt Dienstagnachmittag, von Sonntag, was ist denn so Ihr Grundgedanke?
Mein Grundgedanke ist tatsächlich zu dem erwarteten Kopf-an-Kopf-Rennen gekommen, wobei mit Sicherheit die SPD eine Überraschung geschafft hat, der ja kaum jemand zugetraut hat und vor der CDU liegt. Ich finde ehrlicherweise auch überraschend das Ergebnis der Grünen, weil hier hatten sicherlich viele mehr erwartet, also einen höheren Stimmanteil. FDP und Braun, wie erwartet, und die Linken verlieren ihren Status als möglichen Koalitionspartner. Das heißt im Ergebnis aktuell zwei realistische Möglichkeiten, aus meiner Sicht die Ampel oder Jamaika, und alles andere, glaube ich, kann man ausschließen. Das finde ich persönlich erstmal gut, weil ich das Gefühl habe, wir leben nach wie vor in einer funktionierenden Demokratie. Wir hatten freie und faire Wahlen. Es gab nicht die Gerüchte von Wahlbetrug. Die Ergebnisse wurden nach den ersten Hochrechnungen nicht angezweifelt und es wurde nicht versucht, eine Spaltung der Gesellschaft voranzutreiben, wie wir es in anderen Ländern erlebt haben. Und jetzt startet halt ein normaler demokratischer Prozess der Regierungsbildung.
Das Chaos in Berlin, was sagen wir dazu?
Ja.
Totale Überforderung, wie die Wahlleiterin sagte?
Ja, also das ist natürlich etwas, wo ich manchmal denke, dieses Zitat, arm aber sexy mit Berlin, was es immer für sich so mit einem Schmunzeln einnimmt, das ist schon peinlich. Also man wusste ja nun schon lange, dass es diese Wahl gibt. Man wusste auch lange, dass es auch um die Wahlen in Berlin geht und dass man es dann so schlecht organisiert bekommt und so schlecht vorbereitet bekommt mit den Dingen, die man gesehen hat. Ja, das ist peinlich. Sollten die verantwortlichen Damen und Herren mal dringend drüber nachdenken. Aber am Ende des Tages ist Berlin dann auch nicht der Mittelpunkt der Welt und der Demokratie in Deutschland und von daher nicht gut. Aber man muss das auch mit Augenmaß betrachten.
Was ich so ganz erstaunlich fand, ist, wie stark sich die Bundeskanzlerin aus dem Wahlkampf rausgehalten hat. Und ich fand es ja auch schon ganz erstaunlich, dass sie jetzt bei dem Presseauftritt am Sonntagabend wahrscheinlich auch nicht zufällig in der zweiten Reihe stand. Also sie scheint da ja ganz konsequent an ihrem Amt nicht festzuhalten. Ja, auch das finde ich ehrlicherweise außergewöhnlich. Über die Kanzlerschaft kann man sicherlich nochmal sehr unterschiedlicher Meinung sein. Aber wie klar sie da jetzt irgendwie abtritt und wie klar sie diesen Plan verfolgt, das finde ich durchaus erstaunlich. Und ich glaube, es ist ja die erste Bundeskanzlerin, erste Bundeskanzler, der sozusagen aus Eigenstücken und freiwillig geht.
Absolut. Und man kann, was Angela Merkel angeht, mit Sicherheit auch unterschiedlicher Meinung sein, was sie angepackt hat und was sie nicht angepackt hat. Aber gerade wie sie jetzt diesen Prozess managt, finde ich, können sich viele Leute nicht nur in der Politik eine Scheibe von abschneiden, dass sie nicht mit lauter Verzweiflung an der Macht klammern, sondern dann auch ganz bewusst den Schritt zurückgehen und sich nicht ins Zentrum stellen, um irgendwas zu überlagern. Also sie hätte natürlich qua ihrer Präsenz und Autorität auch die Möglichkeit gehabt, diesen Wahlkampf sehr stark zu dominieren. Und auch das, finde ich, ist ein Zeichen unserer Demokratie. Das kennen wir aus anderen Ländern deutlich anders. Und da muss man nur sagen, kann man nur gut vorziehen, wie sie mit dieser Situation umgegangen ist.
Wobei es beim Wahlkampf ja schon erstaunlich finde, wie wenig Auftritte sie hatte. Sie hatte letztens noch einen in Mecklenburg-Vorpommern und davor waren, glaube ich, die Auftritte an einer Hand abzuzählen. Und das so bei ihrer immer noch starken Popularität, das gar nicht in die Waagschale zu werfen, das hat mich schon ehrlicherweise erstaunt.
Ich meine, welch Schelm der Böses dabei denkt, vielleicht war sie von der Aufstellung ihrer eigenen Partei auch nicht ganz überzeugt.
Kann sein. Was mich noch interessieren würde, was bedeutet das für unsere Branche? Was meinen Sie?
Also ich glaube, dass wenn man die Themen jetzt schnell angeht, dass es sehr gut wäre. Was ich mir wünschen würde, ist weniger der Blick zurück, sondern mehr das Erklären, worum es jetzt gehen muss und dass man sich schnell dazu durchringt, etwas zu bewegen, weil das wird auch Auswirkungen auf unsere Werbebranche haben. Werbung war und ist ein Frühindikator, weil er Trends antizipiert und ist ebenso ein scheues Reh, was schnell wegläuft, wenn es nicht gut läuft. Und von daher, wenn es schnell losgeht in Berlin, dann bin ich eigentlich zuversichtlich, dass unsere Branche es auch spüren und begleiten wird, zumal viele Themen davon ja auch in unserer Branche durchaus schon weit fortgeschritten sind. Und was ich mir vor allen Dingen wünschen würde, ist eine mehr positivere, lebensbejahende und zukunftsorientierte Kommunikation ohne weitere Verbote, die dann zu einer Entmündigung kommen. Ich glaube, es gibt ein großes Nachholbedürfnis und wenn die Parteien Gas geben und sich vor Weihnachten einigen und die Rahmenbedingungen damit klar werden, um es zu tun haben, dann kann es wirklich ein gutes Jahr 2022 werden.
Was ist denn so aus Ihrer Sicht die wahrscheinlichste Konstellation, was die Bundesregierung angeht?
Ach, also die Glaskugel würde ich mir ja wünschen, nicht nur jetzt als Nachgang oder im Nachgang dieser Wahl, sondern generell. Was ich wirklich mir wünschen würde, ist, dass es nicht zu lange dauert. Und von daher denke ich mal, dass trotz der ja, unterschiedlichen Standpunkte, die man hat, es im Interesse aller sein sollte, diesen Prozess zwar vernünftig zu betreiben, damit es keine Kurzfristregierung wird, aber jetzt sollen auch bitte alle aktiv Beteiligten Lippenbekenntnisse sein lassen und ihren Gestaltungswillen auch deutlich zum Ausdruck bringen, dass man möglichst schnell, wenn es geht, deutlich vor Weihnachten sich auf einen Koalitionsvertrag einigt und loslegt.
Dem ist ja eigentlich gar nichts mehr hinzuzufügen, Herr Bahr. Was soll ich dazu noch sagen? Dann sage ich nur noch, dass Ihr Wunsch, Ihre Bitte doch einfach erhört und umgesetzt werden soll. Ich bedanke mich für das Gespräch mit Ihnen.
Sehr gerne, Herr Borak. Freut mich.
Bin ich mit Armin Reinz verabredet in Hamburg, Geschäftsführer von Reinz Claßen. Herr Reinz, was lernen wir aus dieser Wahl vom Sonntag?
Ja, sehr viele Dinge, finde ich. Eine der interessantesten Dinge für mich war, dass auch aus unserer Branche gesehen, dass die Meinungsforschungsinstitute doch eigentlich einen ziemlich guten Job gemacht haben. Das hatte man ja vorher ihnen immer unterstellt, dass sie vielleicht gar nicht mehr so mit der Zeit gehen. Speziell das Problem ja auch mit den Briefwählern. Wir sind ja davon ausgegangen, dass wir 40-50% Briefwähler hatten. Und das hatte man immer gesagt, das wird die Meinungsforschungsinstitute sich überfordern wahrscheinlich. Nein, dem war nicht so. Ich finde, die haben einen mega Job gemacht und wir konnten sehen, dass sie sehr nah dran waren. Und das hätte man nach den Fehlprognosen zum Thema Brexit oder Trump nicht erwartet. Also Glückwunsch an die Kollegen und das macht uns doch hoffnungsvoll für die Zukunft. Mhm. So, kommen wir zu einem zweiten Punkt, den ich auffällig fand, war, dass die Erstwähler wohl in den größten Mengen die FDP gewählt haben. Das hätte wohl auch keiner so erwartet. Und das zeigt aber auch, dass trotz der massiven medialen Unterstützung der Grünen durch die Medien das Allgegenwärtigkeitsthema Klima die Wähler noch nicht so ganz überzeugt hat. Die FDP hat, glaube ich, dann einen sehr guten Job gemacht, aber sie hat dann doch vielleicht näher am Ohr der jungen Menschen. Die jungen Menschen, die ich so erlebe, die kümmern sich vor allen Dingen darum, um Bildung, um Hochschulen. Die kümmern sich darum, ob sie die digitale Transformation erleben, ob Deutschland als Standort sicher bleibt. Also die jetzt in den Agenturen sind. Natürlich ist das Klimathema ein wichtiges Thema, das merkt man schon. Aber es ist nicht das Allerwichtigste. Und das hat, glaube ich, haben die Grünen dann doch falsch eingeschätzt. Auch die Fridays for Future-Bewegung ist nicht ganz Deutschland. Ja, wenn ich dann sehe, dass abends dann beim ZDF an dem Tisch der Politiker auch noch Frau Reemsma steht, und dann da sage ich mal, liebe Leute, ihr habt nicht so das Gefühl, dass ihr wisst, was in Deutschland wirklich vor sich geht. Denn Es sind nicht nur Fridays for Future Kinder, die unterwegs sind, wo der Papa abends sie von der Demo mit dem SUV abholt, sondern in dem Volk passieren noch ganz andere Dinge. Und das haben die Grünen ein bisschen verschlafen. Da war die FDP dann doch stärker und besser mit dem Ohr bei der jungen Generation. Ich hatte eigentlich sowas erwartet mit dem Ergebnis. Und ich hatte es erhofft, dass Rot-Grün-Rot verhindert wird. Und da bin ich eigentlich ganz froh, dass es so passiert ist. Denn es wäre das falsche Signal gewesen für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Ich glaube, wir brauchen in Deutschland Signale für Wachstum und für Fortschritt und für Technologie. Die Signale, die Rot-Grün-Rot ausgesendet hat, mit Verboten, mit Verzicht, mit Gängelung, mit noch mehr Bürokratie, das wären die absolut falschen Signale gewesen. Ich glaube, da hat auch ganz Europa auf Deutschland geguckt und hat das ein bisschen befürchtet.
Ich finde es ja ganz erstaunlich, dass beide Ränder, rechts und links, rechts hätte man sich sicherlich noch mehr erwünscht, beide Ränder abgenommen haben. Und wenn man mal nach Thüringen guckt, dass auch Herr Maaßen es nicht geschafft hat, ein Direktmandat zu bekommen.
Ja, ich glaube, das ist immer in solchen Bundestagswahlen immer so, dass die Mitte da entscheidend ist. Deutschland ist ein Land der Mitte. Und das ist das Hauptgrund auch, warum die CDU verloren hat. Sie hat die Mitte verloren. Ich glaube, Frau Merkel hat, seitdem sie dann an der Regierung war, Schritt für Schritt die Mitte verstört und auch verschreckt. Die Niederlage jetzt ist nicht die Niederlage von Herrn Laschet. Es ist die Quittung für den Versagen in Serie unter Angela Merkel. Griechenland-Rettung, Vergemeinschaftung der Schulden, teure Bankenrettung, misslungene Energiewende, Innovationsstau, Grenzöffnung 2015, Versagen, Corona-Management.
Das ist ja, aber Reins, jetzt sind Sie aber doch ein bisschen großzügig, was das Versagen angeht. Also ich glaube, in einigen Bereichen hätte man noch gar nicht anders reagieren können. Und ich glaube, wenn man sich mal anschaut, wie ist denn Deutschland aus den Krisen rausgekommen im Vergleich zu anderen Ländern, dann kann man doch irgendwie nur sagen, das hat relativ gut funktioniert. Also jetzt da so auf Angela Merkel einzudreschen, finde ich jetzt so ein bisschen over the top, ehrlicherweise.
Das sehe ich nicht so. Also wir leben hier in Hamburg nahe an der dänischen Grenze und in Dänemark gibt es keine Masken mehr. In Dänemark können Sie so in Restaurants gehen. Wenn Sie wie ich jetzt gerade aus Spanien kommen, wo Sie in normalen Restaurants komplett ohne Tests reingehen können, dann erleben Sie eigentlich, dass Deutschland das komplett vergeigt hat mit dem Corona.
Das hat auch nicht die Regierung vergeigt, sondern das hat die Bevölkerung vergeigt, weil die Impfquote in Dänemark einfach deutlich höher ist. Das ist doch nicht nur eine Regierungsschimpfe.
Nein, das ist auch eine Kommunikationsschimpfe. Die Regierung hat die falschen Kampagnen beauftragt und auch herausgegeben. Wenn ich mir diese grauenvolle Kommunikation angucke mit Aha und mit Ich mach mal den Arm hoch kurz da von Günther Jauch und Konsorten, das war auch ein Versagen, die falsche Kommunikation draußen zu haben. Wenn wir über unsere eigene Branche sprechen, wir müssen sagen, wir haben das nicht hinbekommen, den Menschen den Vorteil einer Impfung klarzumachen. Die Menschen vergessen das nicht und gerade die Mitte vergisst es nicht, dass die CDU sich von ihr entfernt hat. Deswegen glaube ich, dass die Quittung jetzt zur rechten Zeit kam. Herr Laschet hat die Quittung bekommen für ein Missmanagement der letzten 16 Jahre. Und deswegen finde ich auch persönlich, dass die CDU jetzt in die Opposition gehen sollte. Man sollte jetzt nicht denken, jetzt versuchen wir es doch irgendwie so als Zweiter noch durch die Linie zu kommen. Es würde der CDU jetzt sehr gut tun, sich mal zurückzusetzen für 4 Jahre, so wie das eine FDP ja auch getan hat und wie das eine SPD ja auch schon mal getan hat, und sagen, wir sammeln uns jetzt mal und schauen uns mal an, was hat uns eigentlich früher stark gemacht und mit wem reden wir eigentlich, woher kommt unser Markenkern, würde man in unserer Branche sagen. Und der Markenkern der CDU ist halt nicht, wir sind auch irgendwie noch links und grün, so wir schwimmen da irgendwie mit, sondern die CDU kommt aus der Mitte. Die Mitte entscheidet Wahlen, das haben wir jetzt auch wieder gesehen. Und die Mitte hat ganz andere Fragen. Die fragt sich, wie geht es hier mit dem Wirtschaftsstandort weiter? Wie schaffen wir das, dass Deutschland ein Land des Fortschritts ist? Und wie schaffen wir das, dass Deutschland in Europa wieder eine Führung übernimmt?
Was ich durchaus erstaunlich finde, ist, wie lange es anscheinend braucht, bis die Botschaft bei Herrn Laschet ankommt, dass er nun einfach verloren hat, schlicht und ergreifend, dass er nun einfach Trash bekommen hat. Und anscheinend ist er, wir haben jetzt Dienstagvormittag, man weiß ja nicht, was heute noch so passiert, immer noch irgendwie der Meinung, ganz so schlecht ist es nicht gelaufen. Und das finde ich das wirklich das Dramatische.
Naja, dass die meisten Menschen werden sich noch daran erinnern, wie das war bei Herrn Helmut Kohl. Irgendwann muss da mal einer kommen, der es ihnen sagt. Ich weiß momentan noch nicht, wer es sein wird, aber meistens kommt dann doch noch jemand und sagt, Armin, komm mal zur Seite, wir müssen mal miteinander reden.
Naja, es gab ja schon gestern erste Bemerkungen aus den 9 Bundesländern, die sehr eindeutig waren, ne?
Gut, die hat es ja nun besonders getroffen, wenn man sich die Karten von Sachsen und Thüringen anguckt. Ich glaube, denen steht das Wasser bis zum Hals. Das ist sicherlich eins, aber das ist ja in allen Bundesländern so. Da haben ja viele Leute einen sehr guten Job gemacht auf Landesebene. Und die ahnen natürlich, dass jetzt, wenn es jetzt so weitergehen wird, dass sie dann auf Landesebene ähnliche Desaster erleben werden. Nein, ich bin da relativ guter optimistischer Stimmung, dass da noch jemand kommen wird und mit Vernunft und in der CDU sagen wird, Leute, wir gehen in die Opposition, lasst uns in Ruhe jetzt mal zusammensetzen. Und die müssen sich auch befreien von ihrer Mannschaft, die sie da haben. Ja, so ein Bouffier und so ein Schäuble. Und das sind alle gestrige Menschen, die leider alle nicht verstanden haben, wo es mit diesem Land hingehen soll. Und da müssen jetzt ein paar andere das übernehmen. Ich sehe eine große Hoffnung darin, dass die Kräfte der FDP und der Grünen jetzt mit Herrn Scholz zusammen bessere Antworten finden, als das Herr Laschet schaffen kann.
Aber dann sind wir ja, also in vielen Fragen sind wir nicht einer Meinung, aber wir sind einer Meinung und das ist doch schön, dass diese Wahl eigentlich erstmal zu einem Ergebnis geführt hat, halbwegs optimistisch uns beide in die Zukunft blicken lässt.
Ich schaue immer optimistisch nach vorne und glaube, jetzt braucht es einen frischen Wind.
Wir werden ja heute im Laufe des Tages dazu noch mehr hören. Herr Mainz, ich bedanke mich für Ihre Zeit.
Danke auch. Tschüss, Herr Borak. Ciao.
So, jetzt bin ich mit dem ehemaligen Pressesprecher von Bundeskanzler Schröder und jetzigen Kommunikationsberater Bela Ander verbunden. Hallo, Herr Ander. Grüß Sie.
Ja, grüß Sie, Herr Borak. Hallo, servus.
Wenn wir uns über die Wahl unterhalten und wir sehen, dass CDU und SPD eher an Stimmen grundsätzlich mal im Vergleich zu anderen Wahlen verloren haben und die kleineren Parteien ein höheres Gewicht bekommen haben, ist das Ganze für Sie ein Abgesang sozusagen auf die ehemaligen großen Volksparteien? Oder werden wir in ein paar Jahren merken, es ist doch ganz schön, wenn man zwei große Parteien hat, auf die man bauen kann?
Ja, das ist spannend und zum jetzigen Zeitpunkt völlig offen. Sie haben recht, die CDU hat massiv verloren, über 8%, gemessen an ihrem letzten, schon damals katastrophalen Ergebnis. Das schlechteste der Nachkriegszeit damals, vor 4 Jahren, hat sich es nochmal unterboten. Und mit dem Unterschied, dass jetzt Angela Merkel halt nicht mehr antrat, völlig offen ist, ob es die CDU in irgendeiner Weise noch in die Regierung schafft. Und bei der SPD, die haben rund 5 Prozentpunkte hinzugewonnen. Also aber auch das natürlich kein berauschendes Ergebnis verglichen mit früheren Zahlen, mit diesen 25% in etwa. Und es wird sich zeigen, ob wir zu Verhältnissen kommen, wie sie in anderen europäischen Ländern schon gang und gäbe sind, wo es eine völlige Zersplitterung des Parlaments gibt und einstige Parteien, die viele, viele verschiedene unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen gebunden haben, Christdemokraten auf der einen, Sozialdemokraten auf der anderen, ob die auch hier den gleichen Gang gehen werden, wie etwa in Holland, in Italien, wo diese Gruppierungen zum großen Teil aufgelöst wurden durch andere oder sich massiv dezimiert haben. Aber zum jetzigen Zeitpunkt ist das noch zu früh.
Sie möchten auch keine Vermutung äußern?
Naja, ich gehe davon aus, dass sich die Parteien schon erneuern können. Die SPD zeigt das. Und wenn sie diesen Weg fortsetzt, dann ist da noch mehr drin. Nur es ist nicht zwingend. Ich glaube, das ist das Wichtige. Früher konnten sie im Emsland einen Sack Reis aufstellen. Der wurde mindestens mit 40% der Stimmen gewählt, und zwar von SPD-Wählern. Und gleiches galt in Bayern. In beiden Regionen, im Emsland ist es jetzt gerade sehr gut für die SPD, aber auch in Bayern sieht man jetzt, dass die Bäume nicht mehr zwingend in den Himmel wachsen. Also es kommt mehr denn je auf die Arbeit vor Ort an, auf die Arbeit der Kandidaten, aber auch auf das Gesamterscheinungsbild, das eine Partei bietet. Und da sind alle Chancen drin, aber auch alle Risiken.
Kann man sich aus Ihrer Sicht in der Regierung erneuern oder muss man dazu zwingend in der Opposition sein? Also das betrifft ja jetzt gerade die CDU, diese Frage, nicht wahr?
Man kann sich auch in der Regierung erneuern. Die SPD ist dafür das beste Beispiel. Und alle, die sagen, das sei nur in der Opposition möglich, haben meistens noch andere Gedanken im Hinterkopf, dass sie sich dann nicht mit erneuern können oder als Alternative bereitstehen, wenn es dann mal für sie soweit wäre. Das ist meistens ein Grund. Aber in der Opposition sind ihre Einwirkungsmöglichkeiten sehr begrenzt. Sie können nur Opposition machen, sie können nur opponieren. Und das ist wirklich nicht viel im Vergleich mit dem, was sie in der Regierung auch als Koalitionspartner tun können, gestalten können, wo sie, das stimmt, auch immer dafür verhaftet werden, was ihr jeweiliger Partner macht. Aber durchaus haben sie natürlich mehr Einfluss, Macht, auch Zugang zu Medien, das muss man einfach sagen. Sie haben Ministerien, sie haben andere Einwirkungsmöglichkeiten auf gesellschaftliche Gruppen. Also in der Regierung können sie mehr tun und sich dann auch tatsächlich eher erneuern.
Lassen Sie uns doch mal einen Blick hinter die Kulissen gewähren. Wir haben jetzt Dienstagnachmittag, so 3:15 nachmittags. Und im Moment gibt es nach den letzten Tickermeldungen gerade einen, ich würde es jetzt mal sagen, Machtkampf nennen, um den Fraktionsvorsitz in der CDU zwischen Herrn Brinkhaus, der das ja im Moment innehat, und Herrn Laschet. Nur zum Verständnis, der Fraktionsvorsitz ist für eine Partei, die nicht in Regierungsverantwortung ist, die Position, die am höchsten notiert und dotiert ist, richtig?
Es ist der zentrale Posten, weil dieser Posten ist ja einer, das wissen unsere Hörerinnen und Hörer sicher, ist ja derjenige, der die Abgeordneten der jeweiligen Fraktionen, also in dem Fall der CDU, führt und denen vorsitzt, ist also der mächtigste Mann in der Opposition, wenn man in solchen Kategorien denken will, und hat natürlich auch die meisten Einflussmöglichkeiten. Er antwortet in der Regel als Erster, wenn die Opposition antwortet, wenn er dann die größte Fraktion darstellt, und hat insofern auch eine herausgehobene Stellung. Er wird gehört, wenn es darum geht, Gegenmeinungen zu artikulieren gegen die Meinung der Bundesregierung, der dann amtierenden. Er ist der zentrale Ansprechpartner für Medien, also hat insofern eine herausgehobene Stellung und ist natürlich dann auch ausgestattet mit einem großen Büro, mit Referenten, Fahrer und dergleichen. Das ist ja auch, um das Funktionieren bei so einem 24-Stunden-Betrieb aufrechtzuerhalten, sehr wichtig. Also ein begehrter Posten mit Macht und Einfluss versehen, zumindest wenn man die politischen Kriterien da anlegt.
Mhm. So, und jetzt will Herr Brinkhaus den Job, den er bisher gemacht hat, als Fraktionsvorsitzender weitermachen. Herr Laschet möchte das auch gerne. Wie läuft denn dann ein solcher, nennen Sie es auch Machtkampf, wie läuft der ab? Können Sie uns mal so bitte so einen Blick hinter die Kulissen gewähren, was da so passiert?
Gerne, Philipp, vielleicht noch eine kurze Rückrolle, was passiert ist. Also Herr Brinkhaus, der bisherige Fraktionsvorsitzende, der, wir erinnern uns, sich ja kämpfend durchgesetzt hat durch den früheren Fraktionschef Volker Kauder, der nicht weichen wollte, den er aber kühl beiseite geräumt hat. Der möchte gerne auf seinem Posten bleiben. Armin Laschet hatte ihm das zunächst zugestanden. Die CDU hat die Besonderheit, dass sie den Fraktionsvorsitz für 1+3 Jahre wählt. Also sie wählt den Fraktionsvorsitzenden immer normalerweise für den Zeitraum eines Jahres und dann nach einem Jahr nach der Bundestagswahl nochmal für die restlichen 3. Und hier ist es nun so, dass Armin Laschet gesagt hat, ja, Brinkhaus ist okay, aber du gehst bitte nach 3 Monaten, machen wir mal eine Neubestimmung, wer das werden wird. Klammer auf, möglicherweise will ich das dann werden.
Möglicherweise ist dann so ein bisschen Gras gewachsen.
Und möglicherweise bin ich dann nicht Bundeskanzler, deswegen ist das für mich dann der einzige interessante Posten, der dann frei ist, und dann hast du zu weichen. So, und da hat der Brinkhaus gesagt, nee, aber nicht mit mir, ich will das werden, aber dann für ein Jahr, so wie es vorgesehen ist. Und da gibt es bisher keine Einigung. Das ist die eine Sache. Das zweite, was wir hören, ist ja ganz interessant, dass Markus Söder angeblich bereit stünde, so hieß es heute Morgen, und dann komme ich auch zum Kern Ihrer Frage, bereitstünde, hier als möglicher Übergangskanzlerkandidat zu Gesprächen bereit zu sein, um mit Grünen und FDP zu verhandeln. So wird es zumindest heute Morgen kolportiert. Jetzt hören wir, dass Markus Söder angeblich hinter verschlossenen Türen gesagt hat, also der Zug ist abgefahren, der Drops gelutscht, gibt keine Aussicht mehr auf Jamaika. Und deswegen müssen wir uns abfinden mit der Opposition. Er hat dem dann also indirekt widersprochen. Das ist dann ein Fingerzeig für Armin Laschet, dass es Zeit wäre zu gehen. Wie läuft sowas ab? Ich kann Ihnen sagen, wie es normalerweise abläuft, aber bei Armin Laschet läuft alles so viel anders ab als bei anderen. Aber normalerweise führt man ein Gespräch, da setzt sich dann Armin Laschet, vielleicht mit 2 Getreuen, zusammen mit Brinkhaus oder vielleicht auch alleine, und sagt ihm, pass mal auf, wir können das so machen, aber nach 3 Monaten lässt du mich dran. Und er sagt, Brinkhaus, unter 4 Augen, das machen wir nicht so, sondern ich bleibe 1 Jahr, lass uns einen Weg finden, wie das geht. Und dann findet man eine Einigung. Hier war es so, dass Armin Laschet gesagt hat, ich und Markus Söder wollen das, dass der Fraktionsvorsitz von mir wahrgenommen wird und das dann auch für 1 Jahr. Und daraufhin hat dann Markus Söder erklärt, Moment mal, nein, nein, so ist das gar nicht. Wir haben uns überhaupt noch nicht verständigt darüber und wir haben auch noch ein Wörtchen mitzureden. Also scheinbar hat Armin Laschet versucht, hier Brinkhaus, aber auch Söder vor vollendete Tatsachen zu stellen, ohne sich abzustimmen, weder mit dem einen noch dem anderen. Und ein bisschen gehofft, dass beide das dann schlucken. Weder der eine noch der andere hat es getan. Und Armin Laschet hat sich wieder in eine sehr schwierige Lage hineinmanövriert, wieder mal aus eigenen Stücken.
Und wie geht die Geschichte jetzt weiter? Also was passiert jetzt als nächstes? Reden die nochmal miteinander oder wird versucht, auf Herrn Laschet Einfluss zu nehmen, dass er jetzt vielleicht doch mal merkt, dass der Zug ist abgefahren? Und was wird dann aus ihm? Weil er kann ja nicht mehr in den Landtag in NRW zurück, richtig?
Richtig, das hat er selber ja ausgeschlossen. Das heißt, für ihn bleibt die Karriere in Berlin. Nehmen wir an, er schafft es irgendwie, sich in die Regierung zu retten, da reinzukommen, entweder als Minister oder als Kanzler oder als Vizekanzler, sollte es denn sehr unwahrscheinlich, aber doch noch eine Neuauflage der Großen Koalition und anderen Vorzeichen geben, dann wäre er ja so gerettet. Wenn nicht, bliebe ihm wahrscheinlich nur das Abgeordnetendasein, vielleicht ein Ausschuss, den er führen kann und tritt zurück in die zweite oder sogar dritte Reihe. Aber das ist auch noch offen, wobei es sehr danach aussieht.
Ja, vielleicht werden wir ja diese Woche da schon irgendwas Näheres erfahren. Ich bedanke mich für diesen Blick hinter den Vorhang, Herr Ander.
Ja, ich danke Ihnen. Hat Spaß gemacht. Dankeschön.
Mir auch. Vielen Dank, ja. Jetzt bin ich mit Axel Wall-Rabenstein verabredet. Der ist Chairman der MSL Group. Hallo, Herr Wall-Rabenstein.
Hallo.
Herr Wall-Rabenstein, ich fange mal mit einer Frage an, die ich gestern auch dem Kollegen Bela Ander gestellt habe. Sehen Sie nach den Wahlen vom Sonntag ein Ende der Volksparteien?
Es ist ja immer die Frage, wie man Volkspartei begreift oder beschreibt. Wir sehen auf jeden Fall eine Europäisierung der Parteienlandschaft, auch in Deutschland, so wie wir das in Holland oder in Skandinavien oder auch in anderen Ländern haben. Das heißt, die Parteien erreichen nicht mehr 30 oder 40%, sondern liegen so um die 20-25%. Und das sind dann aber auch aus meiner Sicht durchaus Volksparteien. Also man kann auch mit 18 oder mit 20% durchaus Volkspartei sein, wenn man den Begriff vielleicht anders beschreibt, als wir das in der Vergangenheit gesehen haben. Bei der Union ist es sicher so, dass man diese Entwicklung eigentlich schon auch viel früher gehabt hätte. Aber dass Angela Merkel über die letzten 16 Jahre im Grunde genommen, weil sie halt sehr stark in der Mitte auch Wählerinnen und Wähler für die Union herangeholt hat, das sozusagen aufgehalten hat.
Wie bewerten Sie denn den Wahlkampf gerade der CDU? Sie sind ja, so haben Sie bei den Kollegen von W&V geschrieben, Merkel-Fan und CDU-Mitglied.
Ja, kann man so sagen. Aber ich bin ja auch schon ein bisschen älter. Also ich habe auch schon für Helmut Kohl einen Wahlkampf gemacht. Ich muss sagen, der Wahlkampf war natürlich auch extrem schwierig für die Union, weil nach 16 Jahren Merkel war, glaube ich, noch nicht so allen klar, dass die Karten komplett neu gemischt werden. Und die Union hat halt, das muss man jetzt im Nachhinein sagen, halt auch viele Fehler gemacht. Das, was die SPD fast alles richtig gemacht hat, da hat die Union halt auch sehr viel falsch gemacht. Es gab halt keine richtige personelle Aufstellung. Das war halt eine Hängepartie mit der Wahl des Parteivorsitzenden. Da gab es halt unterschiedliche Auffassungen, wie das halt auch in demokratischen Parteien ist. Die SPD hat das ja vorher auch erlebt. Ich sage mal, vor 2 Jahren hätte wahrscheinlich auf Olaf Scholz auch niemand gewettet. Und am Ende muss man sagen, dass es halt nicht funktioniert hat. Das war zwar noch eine Aufholjagd, also auch im Vergleich zu den Umfragen, die zuletzt gelaufen sind, sind dann gut 24% auch kein so schlechtes Ergebnis. aber im Verhältnis zu dem, was die Union
gewinnt. Aber das ist das schlechteste
Unionsergebnis
ever, oder?
Ja, darüber ist auch gar nicht zu streiten. Ich will das auch gar nicht relativieren. Mit einem anderen Kandidaten hätte man vielleicht auch ein besseres Ergebnis geholt.
Meinen Sie, mit Herrn Söder wäre das Ergebnis besser geworden?
Ja, das ist am Ende immer schwer zu sagen. Also ich kenne Armin Laschet schon lange. Wir kennen uns noch aus der Jungen Union, auch aus Nordrhein-Westfalen. Ich mag ihn als Person sehr, aber ich glaube wirklich, und Markus Söder war auch mein Kandidat, wobei ich natürlich auch als CDU-Mitglieder nachher irgendwie auch solidarisch bin mit dem gefundenen Kandidaten, klar. Aber ich glaube, dass es mit Markus Söder zumindest einfacher geworden wäre, vorne zu liegen.
Warum gab es diese Solidarität innerhalb der Union einfach eigentlich nicht? Weil Herr Söder hat ja aus meiner Wahrnehmung permanent gegen Herrn Laschet geschossen.
Ja, ich weiß gar nicht, ob man das so sagen kann. Ich glaube, er war natürlich auch am Ende enttäuscht, weil er hatte sich schon vorgestellt, dass er das machen kann und dass er Spitzenkandidat wird. Er hat ja da auch Signale aus der Union bekommen im Vorfeld. Und ich glaube, er ist halt einfach auch persönlich davon überzeugt, dass er das hätte gewinnen können. Am Ende, vor allen Dingen auch in den letzten 2-3 Wochen, gab es ja doch schon eine gewisse Solidarität, auch gemeinsame Auftritte, nicht nur mit Söder und Laschet. Auch Angela Merkel hat sich ja im Wahlkampf noch sehr engagiert, gerade auch nochmal in der letzten Woche. Aber es hat dann am Ende nicht gereicht, das Ganze nochmal zu drehen.
Meinen Sie, dieser Frieden, der ja im Moment ganz beachtlich in der SPD in den letzten Monaten gehalten hat, wird länger halten bis über die Wahl hinaus?
Ich glaube, die SPD-Bundestagsfraktion, vor allen Dingen die Fraktion, aber auch in der Partei, wird man da schon Ruhe halten, weil man will am Ende auch regieren. Aber es wird natürlich nicht einfach, weil die Fraktion doch anders aussieht als die letzte Fraktion. Sie ist sehr viel jünger, es sind über 40 Jusos in der Bundestagsfraktion. Sie ist sehr viel linker als zuletzt. Und ich glaube, Christian Lindner wird noch sehr bedauern, dass er nicht beim letzten Mal 2017 in eine Jamaika-Koalition eingetreten ist, weil die Kröten, die er jetzt schlucken muss, die werden ziemlich heftig werden, wenn es denn zu einer Ampelkoalition kommt.
Was ich auch erstaunlich fand an diesem Wahlkampf war, dass Angela Merkel, die ja durchaus immer noch, glaube ich, die populärste Politikerin in Deutschland ist, sich doch relativ stark zurückgenommen hat. Da gab es mit Armin Laschet, glaube ich, eine Anzahl von Veranstaltungen, die sie zusammen durchgeführt haben, die man an einer Hand abzählen kann. Warum war ihre Aktivität so gering?
Ich glaube, das kann man am Ende dann gar nicht sagen. Sie war ja nicht mehr Parteivorsitzende, also insofern war sie natürlich da parteipolitisch auch nicht mehr im Spiel. Sie hat sich sowohl in der Bundestagsdebatte als auch in mehreren Veranstaltungen noch sehr intensiv für Armin Laschet eingesetzt. Das muss man
sagen. Es war wenig, oder? Es war schon wenig.
Naja, aber was hätte sie mehr machen sollen? Sie hat mehrere Veranstaltungen mit ihm gemacht. Sie hat in der letzten Bundestagsdebatte sich sehr klar hinter ihn gestellt.
Nachdem sie sich vorher von ihm distanziert hat?
Naja, ich weiß nicht, ob sie sich distanziert hat. Es gab immer wieder auch mal unterschiedliche Auffassungen, gerade bei dem ganzen Thema Corona und so weiter. Aber ich weiß nicht, ob das eine Distanzierung ist.
Meine letzte Frage ist, ich finde es wirklich verstörend, wie lang Herr Laschet braucht, um seine Niederlage einzugestehen, um zu sagen, das war alles nichts.
Naja gut, das kann man natürlich so oder so beurteilen. Ich hätte das wahrscheinlich auch ein bisschen anders formuliert. Aber wenn man im Spiel bleiben will, muss man natürlich auch so tun, zumindest so tun, als hätte man nicht ganz verloren. Und ich glaube, gerade jetzt auch für die Verhandlungen, die jetzt laufen, Christian Lindner von der FDP wird auch froh sein, dass ein Armin Laschet sozusagen noch im Spiel ist, also zumindest theoretisch auch im Spiel ist, weil das natürlich seine Verhandlungsposition auch verbessert. Ja, und wenn es mit einer Ampelkoalition am Ende vielleicht doch nichts werden sollte und es nochmal auf Jamaika zulaufen könnte, will natürlich auch Armin Laschet sozusagen weiter seine Karten im Spiel halten.
Also ich finde es schon erstaunlich, immer noch in den letzten Tagen auch zu sagen, eigentlich war es gar nicht so schlimm und eigentlich haben wir immer noch einen Anspruch hat Armin Laschet immer noch einen Anspruch, eine Regierung zu bilden. Nach dieser krachenden Niederlage finde ich das schon. Also kann ich Ihnen da nur bedingt folgen?
Klar, ich meine, das kann man natürlich so oder so sehen, dass das mit der Person Armin Laschet im Zweifel schwierig werden kann. Das sehe ich ähnlich. Aber es gibt keine klaren Mehrheiten im Bundestag und es ist nicht gesetzt, dass eine Ampelkoalition am Ende auch zustande kommt. Also insofern kann man nicht sagen, dass es bei dieser Bundestagswahl einen wirklich klaren Gewinner gegeben hat. Die SPD liegt vorne mit 1,5%. Olaf Scholz ist durchaus der beliebte Kanzlerkandidat, aber eine Mehrheit gibt es nicht. Und wir hatten in den letzten Jahren, ich glaube, seit Kriegsende gab es 28 Regierungen, in denen nicht die stärkste Partei den Regierungschef gestellt hat. Und wir haben das ja aktuell auch in anderen Bundesländern, in Bremen zum Beispiel, wo die Union stärkste Partei war, oder auch in anderen Ländern. Also insofern, das ist nicht unbedingt gesetzt. Und das ist ja auch das, was wir am Anfang gesagt haben. Die Situation der Volksparteien hat sich halt auch verändert. Und das muss man dann einfach auch zur Kenntnis nehmen.
Herr Wallrabenstein, wenn Sie jetzt so schön wieder den Zirkel zu unserem Gespräch zu Beginn geschlagen haben, dann will ich da gar nicht noch einen weiteren Haken hintersetzen, sondern doch einen Haken hintersetzen und bedanke mich für Ihre Zeit.
Sehr gerne, vielen Dank und viel Erfolg.
So, jetzt bin ich mit Andreas Geier verabredet, der Managing Partner bei Equalot ist. Hallo Andreas.
Hallo Heiko, grüß dich.
Wie kommentierst du denn den Ausgang der Wahlen vom Sonntag, von vorgestern? Heute ist Dienstag.
Ich muss sagen, das aus meiner Sicht Wichtigste ist verhindert worden. Das ist zumindest mal rot-rot-grün. Ich denke, das hätte keine guten Konsequenzen für unser Land gehabt. Ich finde ihn eigentlich gar nicht schlecht, weil er zeigt doch, dass jetzt mal das Thema oder die Funktionsweise der Demokratie gespielt werden muss. Und es ist schon fast egal, ob es jetzt der Laschet wird oder ob es der Scholz wird, weil die anderen Koalitionspartner jeweils so stark sein werden, dass eine Politik, sage ich mal, der Vernunft der Mitte in irgendeiner Form umgesetzt werden muss, weil sonst kommt weder die CDU einen Millimeter weiter noch die SPD. Und für mich als Liberalen ist es eigentlich ein schönes Ergebnis zu sehen, dass die Liberalen in einer neuen, wichtigen Rolle jetzt sind. Und was ich erstaunlich fand nach den ganzen Vorhersagen, war ja bis zwei Wochen vor Wahlende, hieß es ja, die CDU ist bei 20%. Und da blieb sie auch eisenhart und hat sich keinen Millimeter bewegt. Und die SPD bei 25. Also da gab es irgendeine Form von Endspurt, die dann doch dazu geführt hat, dass es definitiv kein Rot-Rot-Grün gibt. Und die dazu geführt hat, dass man jetzt eben einen vernünftigen Weg nach vorne finden muss. Und es ist alles im demokratischen Bereich. Natürlich ist jegliche Stimme für die AfD eine zu viel. Aber da gab es zum Glück auch keinen Ausbruch nach oben, weil sie auch keine Themen mehr haben, seitdem die Flüchtlingsproblematik für sie einfach nicht mehr das Thema ist, mit dem sie so spielen können.
Meinst du denn, dass die CDU in der Situation ist, wo sie überhaupt noch an eine Kanzlerschaft denken sollte? Weil ich finde, die Niederlage ist doch jetzt so eindeutig. Ich frage mich dann, warum denkt man darüber überhaupt noch nach?
Wenn sie es schaffen, eine Koalition zu schmieden, die Machtverhältnisse oder Sitzverteilung so zusammenstellt, dann ist es halt so. Es ist nun mal unsere Gesetz. Oder man könnte jetzt sagen, ja, die anderen haben 1,5 Punkte Vorsprung oder Prozent hauchdünnen Vorsprung. Aber es nützt ja nichts. Das ist ja nicht die Beurteilungsgrundlage, sondern diejenigen, die es schaffen, eine Koalition zusammenzustellen, die Mehrheitsverhältnisse hat, ja, die muss dann auch den Kanzler stellen.
Aber ich meine, das war nun mal das schlechteste Wahlergebnis seit Bestehen der Bundesrepublik, was die CDU eingefahren hat. Es war das zweitschlechteste der CSU. Das kann doch nicht ohne Folgen bleiben. Ich finde, die CDU ist mittlerweile so inhaltsleer geworden. Ich habe keine Ahnung, für was sie überhaupt noch steht.
Ja, ich verstehe das. Das ist irgendwie so emotional nachvollziehbar. Man muss sich ja an die faktischen Vorgaben halten. Ob ich das gut finde oder nicht gut finde, ist völlig uninteressant, sondern wie gesagt, da muss man sich einfach ans Verfassungsrecht halten. Und wenn dies ein legitimer Weg ist, dann müssen wir ihn akzeptieren.
Aber gestern gab es auch die Idee, die gleich wieder von Robert Habeck dementiert wurde oder auf alle Fälle nicht bestätigt wurde, dass er vielleicht Vizekanzler werden könnte.
Ja.
Siehst du denn, wie beurteilst du das denn?
Einer der wichtigsten Themen, zumindest so in der Wahrnehmung, war ja immer, so wie bisher darf es nicht weitergehen. Ich weiß nicht, woher das so kommt, weil Deutschland geht's gut. Aber gut, wenn man dieses Motto mal als Annahme nähme und sagt, es muss sich irgendwie was ändern, finde ich diese Konstellation des Herrn Habeck als Vizekanzler zumindest mal eine erfrischende. Und die würde diesem Anspruch, Dinge sollen sich jetzt mal irgendwie ändern, anfassbar, könnte mir diese Konstellation eigentlich gut vorstellen und würde dem Ganzen mal 4 Jahre die Chance geben wollen.
Also uns geht es sicherlich gut, aber die Frage ist, ob wir nicht gerade rechts und links von Asien und auch von USA überholt werden. Und da sehe ich durchaus einen gewissen Nachholbedarf.
Aber ich sehe nicht, warum wir bildungstechnisch großartig hinter anderen Ländern daherhingen sollten. Es sind so ein bisschen populistische Parolen. Digitalisierung, ja, gibt es natürlich schon seit 10, 20 Jahren Länder wie Schweden, die da vorneweg sind. Jetzt ist aber auch Deutschland durch Corona ja gezwungen worden, kann man sagen, war kein Konzept hinter, sondern es kam jetzt durch die Pandemie, dass da die Prozesse beschleunigt wurden. Da sind wir mit Sicherheit nur im Mittelfeld. Aber es ist ja auch bisher kein Thema, was Deutschland so nach hinten geworfen hat, als wären wir hier völlig von der Welt abgeschnitten. Also ich mag das Drama da drin manchmal nicht. Dass da was passieren muss und dass es immer noch besser geht, ist völlig klar. Haben aber alle Parteien verstanden. Und die nächsten 4 Jahre überstehst du nicht, wenn du wieder gewählt werden willst, wenn da nicht was passiert.
Okay, Andreas, dann bedanke ich mich und wir gucken gespannt in die nächsten Wochen.
Das tun wir und lass uns froh sein, muss ja auch mal gesagt werden, bei allem Auf und Ab und hin und wieder, dass wir in einem Land leben, wo eben so etwas möglich ist. Und jetzt müssen sie halt mal einen besseren Job machen als in der Vergangenheit, ein bisschen die Vernunft walten lassen und nicht Parteieitelkeiten.
Ja. Alles klar. Andreas, vielen Dank.
Danke dir auch. Ciao.
Vielen Dank fürs Zuhören. Über Feedback an heiko@burak.de freue ich mich.